Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Gäste, liebe Jugendliche, Kinder sind heute ganz selten da, scheint mir. Ich sage euch nichts Neues, wenn ich feststelle, unsere Gesellschaft ist weitgehend eine Ellenbogengesellschaft. Viele versuchen sich irgendwie durchzusetzen und das natürlich auch auf Kosten anderer. Täglich wird Menschen von Menschen Unrecht zugefügt, absichtlich oder unabsichtlich. Viele handeln nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und geben anderen zu anderer Zeit zurück, was sie irgendwann selbst erlitten haben. Natürlich können wir als Christen diesem Motto nicht folgen. Aber auch wir erleben Unrecht und manchmal in der Gemeinde. Und wenn sich solch eine Erfahrung des Unrechts immer wiederholt, dann stellen sich Aggressionen ein oder ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und das kann uns schwer zu schaffen machen. Es kann uns bitter, resigniert oder krank werden lassen. Gibt es da einen anderen Weg? Ja, den gibt es. Und dieser Weg heißt Vergebung. Und dieses Prinzip ist so grundlegend für uns als Christen, dass Jesus schon im Vaterunser uns hat beten lassen oder beten lässt: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Petrus hatte einmal dazu eine Frage an Jesus. Können wir in Matthäus 18 nachlesen? Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen oder auf dem Smartphone zu gucken. Wir werden einige Texte aus Matthäus 18 betrachten. Und dort am Schluss des Kapitels von Vers 21. Petrus hatte eine Frage an Jesus. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Petrus meinte, mit 7 schon ganz gut zu sein. 7 gilt ja allgemein als die Zahl der Vollkommenheit. Doch Jesus antwortete überraschenderweise, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Natürlich meinte Jesus damit keine exakte Zahl. Nicht? Wenn wir mathematisch rechnen, kommen wir auf 490-mal. Aber Jesus meinte ganz bestimmt nicht 489-mal und dann noch einmal. Er machte deutlich, dass unsere Vergebungsbereitschaft tatsächlich keine Grenze haben soll. Ein ziemlicher Anspruch, denke ich. Aber um das zu untermauern, erzählte Jesus dann noch eine Geschichte. Und er war ja ein Meister im Geschichtenerzählen. Ja, die haben immer so irgendwas hinten herum, was dann die Hörer trifft. Auch diese Geschichte. Eine Geschichte, die die Konsequenz mangelnder Vergebungsbereitschaft veranschaulicht. Sie steht hier in Matthäus 18, ab Vers 23. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten oder Dienern abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es aber nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten es bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und er antwortete ihn dem Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Soweit diese Geschichte. Wir merken, das ist keine gewöhnliche Geschichte. So hat sich das nie irgendwann zugetragen. Jesus hat diese Geschichte konstruiert, um bestimmte Punkte deutlich zu machen. Das zum einen die ungeheure Summe von 10.000 Talenten Silber. 10.000 Talente. 10.000 war damals im Griechischen die größte Zahl, Myriaden, ging also nicht höher. Was wir heute mit Billiarden oder so haben, das kannten die nicht. Silbertalente war die größte Währungseinheit. Und diese Summe ist unvorstellbar groß. Ein Talent waren 6.000 römische Dinare, römische Silbermünzen. Jede wog 3,9 Gramm. Jetzt mal schnell auf den Smartphone rechnen, dann kommt dabei raus 6.000 mal 10.000 mal 3,9 Gramm. 234 Tonnen. Das sind mindestens 11 fünfachsige Laster. Die passen hier nicht in die Friedensstraße rein. Nach heutigem Silberwert wären das ungefähr 250 Millionen Euro. Und der Silberpreis ist im Moment relativ niedrig. Aber die damalige Kaufkraft war viel höher. Die gesamten römischen Steuereinnahmen in Judäa, Samarien, Galiläa und Perea betrugen im Jahr 4 vor Christus nur 800 Silbertalente. Das jährliche Einkommen von Herodes dem Großen wird auf 900 bis 1600 Silbertalenten geschätzt. Der Knecht war 10.000 Silbertalente schuldig. Aber die Kaufkraft war noch viel höher. Wie erwähnt, war ein Talent 6 Dinare oder Silbergroschen. Ein Silbergroschen war der Tageslohn eines gewöhnlichen Arbeiters. Bei heutigem Mindestlohn und nur 8 Stunden Arbeit pro Tag statt 12 Stunden wären das nach heutiger Kaufkraft über 6 Milliarden Euro. 6 Milliarden Euro, vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn man gut verdient, könnt ihr ja auch ausrechnen. Kein Wunder, dass der Verwalter diese Summe nicht bezahlen konnte. Eine Frage ist natürlich, wie er überhaupt solch eine Summe schulden konnte. Ja? Diese Frage wird von Jesus nicht beantwortet, die kann man auch nicht beantworten. Ich las allerdings eine Geschichte, dass das heute mit Börsenspekulation durchaus möglich ist. Ja, die Geschichte von Kweku Adoboli, komischer Name. Er war Investmentbanker der Londoner Filiale der Schweizer Großbank UBS. Mit risikoreichen Börsenspekulationen hat er seine Firma um 2,3 Milliarden Euro gebracht. Er hatte Schattenkonten eingerichtet, über die er Geschäfte mit immer höheren Summen abwickelte. Er spekulierte und in einer Phase seiner Spekulation war er sogar mit 10 Milliarden Euro im Minus. Also heutzutage könnte irgendein Verwalter tatsächlich solch eine Summe um die Ecke bringen. Ja, es flog das Ganze auf, er wurde dann zu 7 Jahre Haft verurteilt. Aber wie gesagt, für die damalige Zeit war es für einen Verwalter, egal in welcher Position, egal bei welchem König und wenn er beim römischen Kaiser angestellt war, unmöglich, solch eine Summe zu veruntreuen. Nach der Geschichte ergriff der König dann eine Maßnahme, die unter nicht-israelitischen Königen durchaus üblich war. Er ordnete nämlich an, dass die Familie des Schuldners samt seinem ganzen Besitz verkauft werden sollte. Aber auch damit konnte die Schuld natürlich nicht bezahlt werden, denn ein Sklave brachte auf den Markt zwischen 500 und 1200 Dinaren, also höchstens ein Fünftel Silbertalent. Er schuldete 10.000. Noch unvorstellbar ist daher die flehentliche Bitte des Knechtes, Geduld mit ihm zu haben, bis er die Summe bezahlt hätte. Eine typische Übertreibung orientalischer Geschichten. Denn wie sollte solch ein Mann, egal welche Funktion er hatte, egal welche Geschäfte er betrieb, jemals diese Schuld bezahlen können? Ja, also selbst wenn ich einen Jackpot bei Lotto knacke, ist das ja nicht mehr als eine kleine Anzahlung auf diese Schulden. Und jetzt nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Der König wird vom Los und Schicksal des Knechtes innerlich berührt. Er hat Mitleid mit ihm, Erbarmen. Er lässt ihn frei und er lässt ihm sogar alle seine Schulden. Selbst wenn man bedenkt, dass der König wenig Chancen hatte, jemals sein Geld wiederzusehen, ist das erstaunlich. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte, wie wir wissen. Das war ja eigentlich nur das Vorspiel. Das Eigentliche kommt jetzt. Jesus erzählte, dass der Verwalter einen Kollegen traf, der ihm eine im Vergleich lächerliche Summe schuldete. Nämlich 100 Silberdinare. Das war, wir müssen heute ein bisschen Mathematik betreiben, der 600. Teil seiner eigenen Schulden. Der 600. Teil. Und das war keine riesigen Schulden, denn das waren 100 Tagesverdienste eines gewöhnlichen Arbeiters. Ja, also eine überschaubare Summe, das konnte er sicherlich irgendwann aufbringen. Doch der Gläubiger will darauf nicht eingehen. Er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Aber er hat Pech. Andere Mitarbeiter des Königs sehen das, beobachten das und sie machen etwas, was unter Kindern verpönt ist, sie petzen. Aber in diesem Fall war es richtig. Sie unterrichten den König darüber, was er gemacht hatte. Und nun nimmt diese Geschichte eine letzte entscheidende Wendung. Der König lädt seinen Knecht vor sich und konfrontiert ihn mit seinem Verhalten im Gegensatz zu dem, was er selbst erfahren hat. Nochmal Vers 32 und 33. Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hat er gar nicht, hat er trotzdem erlassen. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und hier fängt die Sache nun an, Sinn zu machen für uns. Denn hier wird deutlich, warum Gott von uns eine unbegrenzte Vergebungsbereitschaft erwartet. Gott hat sich unser erbarmt und unsere Schuld erlassen. Und deshalb sollen wir anderen ihre kleine Schuld auch erlassen. Wir geben ja nur etwas Weniges von dem weiter, was wir selbst empfangen haben. Und jetzt machen all die Übertreibungen der Geschichte Jesu plötzlich Sinn. Ähnlich wie die Schuld des Verwalters ist auch unsere Schuld vor Gott unbezahlbar, unvorstellbar groß. Auch wenn uns das nicht bewusst ist. Und vielleicht mangelt es uns daran, dass es uns manchmal nicht bewusst ist und wir meinen, wir könnten eben mit unseren guten Taten oder unserem Gehorsam und unserem Glauben irgendwas von dieser Menge von Schuld doch abtragen, dass wir nicht ganz so böse sind wie die anderen die mehr Vergebung brauchen. Typisch pharisäisches Denken. Ja, die Pharisäer meinten, dass Gott der Welt in der gegenwärtigen Zeit mit Gerechtigkeit und Gnade begegnet, aber im letzten Gericht würde er nur Gerechtigkeit walten lassen. Und da meinten die Pharisäer, kämen sie ganz gut weg mit ihrem Bemühen, die Gebote Gottes zu halten. Aber Jesus machte mit seiner Geschichte deutlich, dass wir auch im Gericht letztlich nur auf die Gnade Gottes hoffen können und nichts vorzuweisen haben. Gnade, das wird aber deutlich, wird uns nur gewährt, wenn uns die Barmherzigkeit Gottes auch zu barmherzigen Menschen gemacht hat. Denn es gilt die scharfe Warnung Jesu am Schluss, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Jesus hatte dieses Prinzip ja schon in der Bergpredigt deutlich gemacht. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Und dann gibt es da bei Matthäus noch einen Anhang zum Vater unser, wo Jesus laut Matthäus 6, Vers 14 und 15 sagt, Matthäus 6, 14 und 15, denn wie in ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch auch euer Vater im Himmel vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euch auch euer Vater eure Schuld nicht vergeben. Und die Bitte im Vater unser ist noch schärfer, als es in unseren gewöhnlichen Bibelübersetzungen ist. Wer ab und zu Elberfelder Bibel vergleicht, hat das sicherlich gemerkt, denn die Bitte im Vater unser sagt wörtlich: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Vielleicht würden manchen die Worte im Hals stecken bleiben, wenn er diese Formulierung benutzen würde, die Jesus gebrauchte. Wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Und in seiner Geschichte machte Jesus deutlich, warum Gott das mit Recht von uns erwarten kann. Zum einen, weil er uns selbst so behandelt hat. Der Grundsatz, wie du mir, so ich dir, wird ersetzt durch den Grundsatz, wie Gott mir, so ich dir. Wir sollen die Menschen so behandeln, wie Gott uns behandelt. Und wie wir selbst ja auch gerne behandelt werden möchten. Und dass dies im Gericht eine entscheidende Rolle spielt, hat noch einen tieferen Grund, den Jesus in seiner Geschichte andeutet. Denn wenn wir wirklich erkannt haben, wie groß unsere Schuld vor Gott ist und dass wir nie irgendeine Chance haben, sie zu bezahlen oder zu verringern, und wenn uns dann bewusst wird, wie viel die Vergebung Gott gekostet hat, nämlich das Leben seines einzigartigen Sohnes. Und wenn wir dann Gottes Erbarmen erfahren und angenommen haben, dann macht uns das zu anderen Menschen. Das ist das, was Jesus mit Neugeburt bezeichnet. Wir werden andere Menschen, wenn wir wirklich das angenommen und verinnerlicht haben. Dann hat Gott sein Ziel mit uns erreicht, dass wir veränderte Menschen werden, die ihm ähneln. Jesus machte das auch in der Bergpredigt deutlich, in Kapitel 5. Da am Schluss, Vers 44 bis 48. Matthäus 5, ab Vers 44. Bekannte Verse. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Interessant ist, wie Lukas diesen Vers wiedergibt. Sicherlich verständlicher und mehr im Sinne dessen, was Jesus meint. Darum sollt auch ihr barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Beim unbarmherzigen Verwalter war das offensichtlich nicht der Fall. Und deshalb sprach der König das Urteil über ihn, du böser Knecht. Gottes Erbarmen hatte ihn unberührt gelassen. Er hatte die Vergebung nicht wirklich angenommen und erfahren. Und seine ursprüngliche Schuld wurde ihm wieder auferlegt. Er wurde bestraft. Und Jesus deutet mit dieser Geschichte an, dass Gott tatsächlich unsere Vergebung rückgängig machen kann im Gericht. Wegen unserer Unversöhnlichkeit. Dementsprechend schreibt Jakobus in Jakobus 2, Vers 13, ein sehr interessanter, aber mir scheint wenig beachteter Text. Jakobus 2, Vers 13. Jakobus ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen durch Luther, dass er da so viel über Gerechtigkeit aus Werken spricht, angeblich. Jakobus 2, Vers 13 aber heißt es, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Im Buch Bilder vom Reiche Gottes, wo Ellen White diese Geschichte behandelt, schreibt sie, Unversöhnlichkeit ist durch nichts zu rechtfertigen. Wer unnachsichtig gegen andere ist, zeigt damit, dass er an der Gnade Gottes keinen Anteil hat. Wem Gott vergibt, der macht die Erfahrung, dass Gottes Liebe unendlich ist und dass er selbst jetzt dieses göttliche Erbarmen an andere weitergeben kann. Das gleiche einfühlsame Wesen und die gleiche Vergebungsbereitschaft, die das Leben von Christus prägten, wird jeden erfüllen, der seine Gnade erfahren hat. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, schrieb Paulus. Er ist Gott entfremdet und wird von immer von ihm getrennt bleiben. Machen wir das Ganze am Schluss praktisch. Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, Vers 32. Da lesen wir, wie Paulus an die Gläubigen schreibt, Epheser 4, Kapitel ganz am Schluss. Seid untereinander freundlich und herzlich oder gütig und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wie können wir das tun? Folgende Schritte schlage ich vor. Machen wir uns erneut bewusst, wie viel und wie oft Gott uns vergeben hat und wie viel diese Vergebung ihn selbst und Jesus gekostet hat. Denn es ist nicht die Angst vor Strafe, sondern das Bewusstsein der Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit, die unser Herz erweichen kann. Als zweites bekräftigen wir das Prinzip Vergebung in unserem Leben. Wir entscheiden uns bewusst, anderen zu vergeben und wollen das auf den ersten Menschen anwenden, der uns dazu einfällt. Der nächste Schritt beruht auf dem medizinischen Prinzip, dass eine Wunde nur gut heilt, wenn sie gründlich gereinigt wurde. Wir müssen unsere Gefühle des Ärgers und Zornes dem gegenüber, der uns Unrecht getan hat oder verletzt hat, ausdrücken und bearbeiten. Jesus sagt keinesfalls, dass Unrecht einfach an den Tisch gekehrt werden soll. Einfach nach dem Motto Schwamm drüber und vergessen. Nein, nein. Nein, nein, so nicht. Jesus fordert uns auf, zu dem anderen hinzugehen, der uns Unrecht getan hat, und die Angelegenheit anzusprechen. Gerade vor dieser Geschichte, direkt davor, in Matthäus 18, hat er die Jünger gelehrt in Vers 15. Sündigt aber dein Bruder oder deine Schwester an dir, so geh hin, weise ihn gerecht, zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du sie oder ihn gewonnen. Geh hin, weise ihm zurecht, bringe die Sache zur Sprache. Drücke aus, was das Unrecht mit dir getan hat. Manchmal ist das natürlich nicht möglich oder nicht mehr möglich, wenn wir mit dem nicht mehr sprechen können. Aber vielleicht können wir es ihm schreiben. Oder wir können es in Gegenwart einer anderen Person tun oder gegenüber Gott. Unser Ärger, unser Groll muss benannt werden, damit wir ihn loslassen können. Vergebung ist nicht gleich Versöhnung, da gehören immer zwei zu. Aber wir können unsererseits vergeben. Egal, wie der andere sich verhält oder ob er sich entschuldigt oder nicht. Der nächste Schritt besteht darin, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Vergangenheit vergangen ist und wir in der Gegenwart leben. Der Schmerz gehört der Vergangenheit an. Jetzt können wir Heilung erfahren, wenn wir dem anderen vergeben. Wir können nicht ändern, was geschehen ist. Aber wir können unsere Einstellung dazu ändern. Wir können das Geschehene auch als Lernerfahrung ansehen. Und Gott für das danken, was wir vielleicht daraus gelernt haben. Jesus sprach in der Geschichte von Vergebung gegenüber dem Bruder. Das heißt also, hier besteht eine Beziehung, eine Verbindung. Vergebung ist wesentlich schwieriger, wenn diese Beziehung nicht als Grundlage besteht. Wenn das Unrecht uns zum Beispiel von einem Verbrecher angetan wurde oder wenn das Unrecht einem meiner Kinder angetan wurde. Vergebung ist dennoch nötig zur inneren Heilung. Das kann ich hier nicht vertiefen, aber wer mit solch einem Problem zu tun hat, empfehle ich das Buch aus dem Adventverlag »Ich vergebe dir, aber«. Kann man über den Büchertisch bestellen. Ich vergebe dir, aber. Aber das Beispiel von Corrie ten Boom zeigt uns, dass es auch gegenüber solchen Menschen möglich ist, zu vergeben. Den Älteren unter uns ist Corrie ten Boom wahrscheinlich noch ein Begriff. Eine Jüdin, die im KZ misshandelt wurde, es aber überlebt hat. Nach dem Krieg hat sie Vortragsreisen gehalten und begegnete der Aufseherin, die ihre Schwester im KZ so misshandelt hatte. Und ihr wurde natürlich anders zumute. erinnerte sie sich doch schlagartig an alle Szenen im KZ und an die Tatsache, dass ihre Schwester das nicht überlebt hatte. Doch Corrie ten Boom hatte ihren Peinigern vergeben. Sie praktizierte nun, was sie verkündigte, nämlich, dass wir unseren Feinden vergeben sollen. Und deshalb hatte die Aufseherin Mut gefasst, unter ihre Augen zu treten. Corrie ten Boom sprach sie an und sicherte ihr ihre Vergebung zu. Nur wenige von uns werden zu solch einer Vergebung gefordert werden. Aber das Prinzip gilt für uns alle. So wie Gott uns vergeben hat, sollen wir auch anderen vergeben, von Herzen. Weil Gottes Liebe und Barmherzigkeit uns erreicht hat. Nicht mehr wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Darin erweist sich, dass wir Gottes Vergebung erlangt haben und Gottes Kinder geworden sind. Amen.